der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Oktober im Cyberraum. Die zweite Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Schön, dass ihr dabei seid beim Podcast der Cyberagentur, in dem wir einmal im Monat über Cybersicherheitsforschung reden, als einziger deutscher Podcast. Und wer in der ersten Folge bis ganz zum Schluss gehört hat, der weiß, worum es jetzt geht und wer uns quasi per Anhalter mitnimmt. Es geht nämlich um kritische Infrastrukturen und ihre Sicherheit und darum, wie die Cyberagentur Forschung dafür, naja, anstößt und organisiert. Mein Name ist Marcel Roth und diese Folge jetzt ist ein wenig anders, denn sie ist auf einem Symposium der Cyberagentur entstanden. Auf dem Symposium haben drei Forschungsprojekte ihre Ideen nach einem größeren Publikum vorgestellt. Im Publikum saßen auch Vertreter deutscher Sicherheitsbehörden, so 70, 80 Menschen. Na, und das Spannende, kurz nach dem Symposium hat die Cyberagentur dann entschieden, welche dieser drei Forschungsprojekte nun weiter finanziert wird. Denn das Ganze ist eben ein Forschungswettbewerb als ein solcher ausgeschrieben und wohl für Deutschland in der Form eher ungewöhnlich. Also, in dieser Folge hört ihr die wichtigsten und spannendsten Argumente und Ausschnitte und Diskussionen vom Symposium. Und am Ende erfahrt ihr, welche der drei Forschungsprojekte zur Cybersicherheit kritischer Infrastruktur nun weitergehen. Denn dieser Forschungsauftrag der Cyberagentur ist einer der ersten gewesen, 2022 gestartet und die Cyberagentur hat dafür 30 Millionen Euro veranschlagt. Zu Beginn, klar, stelle ich euch mal die Projekte erstmal kurz vor, also was die Ideen genau sind. Und dafür hören wir dann, wie die Expertinnen und Experten auf dem Symposium ihre Ideen selbst vorgestellt haben. Als erstes derjenige, der anfängt, Mirko Ross von der Firma Eswin aus Stuttgart und sein Projekt nennt sich Mantra.
Um was geht es bei Mantra? Es geht in dem Fall darum, dass wir feststellen, dass sehr viele Daten vorhanden sind in der Cybersicherheit und dass Akteure sehr viele Daten haben, wir aber diese Daten ineffektiv nutzen. Ist das ein technisches Problem oder ist es ein sozioökonomisches Problem oder ist es beides? Also unsere Lösung. Die Hauptthese ist, dass wir sagen, es gibt Datensilos und es gibt Wissenssilos. Wir konzentrieren uns aber auf die Wissenssilos, weil mit den Datensilos, die werden immer bestehen bleiben. Sondern können wir quasi Wissenssilos aufbrechen? Wie können wir Akteure befähigen, dass sie auch über die praktischen Hürden hinweg ihr Wissen teilen können? Wenn wir das gesamte Wissen hier in diesem Raum bündeln würden, in einen Topf werfen würden, würden sie sehr schnell feststellen, hey, dass sie eigentlich aus diesem Topf viel mehr nochmal an zusätzlicher Erkenntnis gewinnen können, wie in ihren eigenen Silo. Und da spielen sogenannte Knowledge Graphen eine Rolle. Also ein Graph ist quasi eine Abbildung von Beziehungsnetzwerken. Und Sie können Ihren eigenen Knowledge Graph erweitern mit dem Graph von einem anderen Teilnehmer hier, was ja toll wäre. Aber Sie müssen halt sicherstellen, dass dabei nicht irgendwie sensible Daten verloren gehen, die Sie nicht teilen wollen. Deswegen muss man das abstrahieren. Wir abstrahieren es, indem wir sagen, wir nutzen Federated Learning, also ein KI-Modell und eben nicht ein zentrales KI-Modell, sondern Sie alle können Ihre KI-Modelle selber trainieren und Sie können entscheiden, welche Modelle Sie mergen wollen und dann einen gemeinsamen Knowledge Graph bilden. Sie tauschen nicht mehr Daten aus, sondern Sie tauschen Wissen aus. Damit sind wir alles los, was in irgendeiner Form mit den Hürden der Daten zu tun hat. Und gleichzeitig bekommen Sie sofort den Mehrwert. Wir können gezielt in einer großen Infrastruktur beispielsweise aus den Daten automatisiert Sicherheitsadvisories bauen, die für die jeweilige Persona passen in einer Organisation. Also für den Geschäftsführer, für einen Politiker, für einen Amtsleiter oder für einen Mitarbeiter in einem CERT oder das Hardcore-Beispiel war ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Und wir bauen genau diese personalisierten Advisories, indem wir eben den Knowledge Graph einer Person mit dem Knowledge Graph der kollektive Modell ist, kombinieren. Und zu guter Letzt die Frage mit der Resilienz. Wir haben es durchgerechnet, CrowdStrike hat jeder noch in Erinnerung. Wir haben bei CrowdStrike das Modell durchgerechnet und können sagen, wie groß müsste ein Netzwerk diversifiziert sein? Ungefähr 10%, aber an den richtigen Stellen, dann wäre Ihr CrowdStrike-Vorfall nicht so schlimm gewesen an der Stelle. Sie hätten den Flughafenbetrieb nicht einstellen müssen, sondern hätten ihn weiter betreiben können. Vielen Dank.
Mantra und seine Knowledge-Graphen, Mirko Ross von Eswin war das. Das zweite Projekt leitet Professorin Jana Dittmann von der Uni Magdeburg und das Projekt heißt Attribut.
Wir haben uns verdeckte Informationskanäle rausgesucht und wenn man sich verdeckt, brauche ich immer was, wo ich mich verstecke drin und das nennen wir Trägermedien oder Cover. Und wir haben Bild, Audio, Text und Netzwerkprotokolle gewählt und haben uns das dann angeschaut, wie agiert denn aktueller Schadcode. Die Frage war, haben die eigentlich individuelle Merkmale, um unseren Angreifer ein Gesicht zu geben, um eine Infiltration zu erkennen, als auch den Angreifer zu individualisieren. Ja, die Idee war letztendlich zu sagen, so ein Angreifer sucht sich erstmal ein Trägermedium. Das muss ja pauschal plausibel sein. Das heißt, es muss irgendwie zum Zielsystem gehören. Das heißt, der darf damit nicht auffallen und er wählt es natürlich von seinen ganzen Zielen heraus. Und das Erste, was der natürlich macht, der sucht sich also erstmal sein plausibles Träger raus. Das war ein Bild. Ich habe jetzt hier einfach mal Mona Lisa genommen und er wird jeder Angreifer, und das konnten wir auch nachstellen, hat sich einer bestimmten Parameter bedient und speist dann in das Zielsystem im Rahmen des Gesamtangriffs dieses Bild ein. Und hier setzt dann unsere Forschung an, das heißt, wir analysieren die Einbett-Artefakte im Cover, um festzustellen, ob diese Mona Lisa nun von einem Angreifer kommt, sondern von dreien vielleicht. Und das Erste, was passiert, ist eben die Detektion mit diesem Initialset. Das konnten wir mit den Algorithmen detektieren, die genutzt worden sind. Dann die Attribution anhand des Payloads zum Beispiel und dem Schlüssel. Und dann hatten wir schon drei Identitäten unterschiedlicher. Und die Frage ist natürlich, wer ist es jetzt? Dazu haben wir den BSI-Forensik-Leitfaden erweitert um Spurensicherungskarten, also Spurenkarten mit einer Materialkritik, um dann daraus erste reale Identitäten potenziell ableiten zu können. Das heißt, unsere zukünftige Forschung wird sich in dem Bereich darauf konzentrieren von attributbasierter Informed Defenses, wo wir gezeigt haben, Attribution ist möglich, in Cyber Psychology Informed Defenses, das heißt, dass wir das noch einbauen. Dankeschön.
Da geht es also richtig in die Tiefe bei Jana Dittmann von der Uni Magdeburg und ihrem Projekt Attribut. Und das dritte Projekt, das sich um die zukünftige Cybersicherheit von kritischen Infrastrukturen kümmert und dazu forscht, ist das von Professor Matthias Fischer von der Uni Hamburg und es heißt Sovereign.
Wenn man sich heutige kritische Infrastrukturen anschaut, dann kommt die Hardware, die dort verwendet wird, meist aus Asien. Die Software kommt von großen Softwarehäusern, meistens aus den USA, sodass wir insgesamt nicht mehr wirklich souverän in unseren kritischen Infrastrukturen sind. Wir sind quasi nicht mehr Herr im Haus. Dazu kommt die ständige Bedrohung durch Cyberangriffe, die weltweit auch auf kritische Infrastrukturen zunehmen. Man weiß nicht wirklich, ob die Komponente, die man sich da aus Asien eingekauft hat, nicht vielleicht schon von Werk aus kompromittiert ist. Um denen zu begegnen, bauen wir im Projekt Sovereign eine modulare Plattform, die es ermöglichen soll, kritische Infrastrukturen in der Tiefe zu schützen. Auch wenn wir nicht die komplette kritische Infrastruktur jetzt plötzlich souverän machen können, können wir zumindest dafür sorgen, dass unsere Plattform und die Sicherheitsfunktionalität, die wir einbringen, um die kritische Infrastruktur im Detail zu überwachen, möglichst souverän ist. Dazu setzen wir auf freie Hardware und eigene Hardware. Wir setzen auf Open-Source-Komponenten und Open-Source-Software generell. Und um auch Funktionalität auf Standard-Hardware laufen lassen zu können, setzen wir auf Remote Attestation und Confidential Computing. Dazu bringen wir Sensorik tief in die kritischen Infrastrukturen ein, also zum Beispiel Netzwerksensoren, um Kommunikationsdaten zu erheben, Endpoint-Sensoren, um Informationen von Endsystemen zu bekommen. Wir setzen Software-Sensoren ein, die es uns ermöglichen, Schwachstellen in Software zu finden, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt wird. Und all diese Daten, die wir erheben, werden über eine dezentrale autonome Datenplattform verfügbar gemacht, aufbereitet und dann an der richtigen Stelle im richtigen Format wieder ausgegeben, zum Beispiel um analysiert zu werden. Und zur Analyse der Daten setzen wir Security Analytics Methoden um, basierend auf KI und maschinellem Lernen, um Muster in den Daten zu finden, um Angriffe sichtbar zu machen und diese automatisiert zu bewerten und dann die richtigen Gegenmaßnahmen dafür ableiten zu können. Dazu entwickeln wir auch flexible Gegenmaßnahmen, denn nicht immer ist es eine gute Idee, den Angriff sofort zu stoppen, denn das ist nur ein Signal an die Angreifer, die sie aufgeflogen sind. Und wenn man dann noch keine komplette Sichtbarkeit auf den Angriff und alle kompromittierten Systeme hatte, werden sich die Angreifer einfach für eine ganze Zeit totstellen. Deswegen bauen wir hier auch Methoden, die es uns ermöglichen, den Angriff in Teilen zu stoppen und trotzdem weiter zu beobachten und Informationen abzuleiten. Und alle diese Informationen, die wir da sammeln, dienen am Ende der Attribution, sodass sie dann eben am Ende doch auffliegen und attributiert werden können.
Matthias Fischer also von der Uni Hamburg über sein Projekt Sovereign. Drei Ideen also, um kritische Infrastrukturen in 10, 15 Jahren besser zu schützen. Das ist ja so der Zeitraum, den die Cyberagentur als Grundidee immer hat. Spannend hier ist ja, finde ich, zu Beginn dieses Forschungswettbewerbs hatte die Cyberagentur 6 Projekte ausgewählt. Ne? Und diese 6 Projekte haben dann für ein halbes Jahr Geld bekommen. Und danach wurden dann diese 3 Projekte ausgewählt. Mantra, Attribut und Sovereign. Und die wurden dann ein Jahr lang bezahlt von der Cyberagentur. Verantwortlich für diesen ersten großen Forschungswettbewerb der Cyberagentur ist Dr. Gerald Walter. Der hat auf dem Symposium natürlich ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert. Naja, und ihm war vor allem so das große Ganze wichtig.
Wir hatten es ja in den Vorträgen auch schon gesehen, dass die Auftragnehmer weit über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Also kritische Infrastrukturbetreiber, Industrie ist mit dabei, behördliche Organisationen sind mit dabei. Über unsere Jury, eine Person kommt von BSI und die andere kommt vom Gründer. Da war dann auch schon das Interesse von denen ein bisschen dabei zu sagen, hier, ihr könnt auch mit uns zusammenarbeiten und vielleicht besteht auch die Möglichkeit, mal Daten zu verwenden. Also dass da dieser Austausch schon von vornherein stattfindet. Das ist für uns als Agentur, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Unsere Hauptaufgabe ist es ja eigentlich, die digitale Souveränität im Bereich der Cybersicherheit in Deutschland wiederherzustellen. Wenn wir jetzt nur super tolle Paper produzieren, das ist super. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausreicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass danach auch was nachkommt, dass das nachhaltig ist und dass das wirklich auch unsere Landschaft, auch die Kultur bei den Behörden, aber auch bei uns allen im Endeffekt, dass sich das nachhaltig dann auch ändert. Und da, das kann dann nicht nur auf dieser Forschungsebene sein, da muss man halt ein bisschen weiterdenken, muss sich auch überlegen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für das BSI, was bedeutet eigentlich diese Forschung für das BSI, können die aber auch dann irgendwas rausziehen. Es ist nicht die Aufgabe der Cyberagentur, tatsächlich dann eine Art von Produktentwicklung später noch zu finanzieren. Es bleibt bei so einem frühen Demonstrator. Aber je mehr man dieses Ökosystem generiert, je mehr man auch mit den Bedarfsträgern redet oder mit anderen Akteuren, die dann vielleicht die Möglichkeit haben zu sagen, okay, das fanden wir so cool, das finanzieren wir jetzt nochmal weiter, dass da wirklich ein Produkt rauskommt, das wir dann auch kaufen können. Das für mich der ultimative Erfolg wäre das für dieses Projekt von mir. Und da ist es natürlich absolut notwendig, dieses Ökosystem mit aufzubauen, die Bedarfsträger mit ins Boot zu holen, alle Akteure, die dort in irgendeiner Art und Weise involviert sind, die mit reinzubringen. Das ist ganz wichtig. Tatsächlich eine Sache, die wir von vornherein reingeschrieben hatten, war auch dieses, bitte schreibt uns bis zu 5 Jahre nach Projektende nochmal immer jedes Jahr mal einen kleinen Bericht, damit wir nämlich auch sehen, was damit passiert ist. Das ist nämlich was, wie schon gesagt, ich habe lange EU-Forschung gemacht und da gab es dann auch mal so eine Frage, wo ein Forscher gefragt wurde, Sie machen das schon seit 15 Jahren, wissen Sie denn irgendein Produkt, das da mal rausgekommen ist? Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie mich so jetzt fragen, dann nein. Das haben wir von vornherein versucht einzufangen, weil also man kann nie, wenn ein Projekt vorbei ist und dann ein Jahr später oder 2 Jahre später, wenn man das nicht wirklich verfolgt, zu fragen, wo ist denn das gelandet? Das muss man dann aber immer konsequent, kontinuierlich dann auch einfangen. Und deshalb haben wir zum Beispiel diese 5-Jahres-Regelung gewählt. Das soll jetzt irgendwie den Auftragnehmer nicht wehtun, da sollen jetzt nicht ellenlange, tausendseitige Berichte kommen, aber wir wollten halt schon wissen, was passiert denn eigentlich danach damit, um auch ein bisschen zu verstehen, was wir noch machen können, um das noch zu befruchten.
Tada, ein Forschungswettbewerb, der nicht einfach nur wissenschaftliche Papiere produzieren, sondern ein Ökosystem voranbringen soll, wenn es nach Gerald Walter von der Cyberagentur geht. Und das finde ich tatsächlich ziemlich knackig, ne? Denn die Forschung, das ist Grundlagenforschung. Und dann ist es, glaube ich, schon eine besondere Herausforderung, daraus dann in ein paar Jahren auch etwas wirklich Nutzbares werden zu lassen. Einer der Teilnehmer, Matthias Fischer von der Uni Hamburg war das, der hat gesagt, grundsätzlich sind wir in Deutschland bei der Grundlagenforschung für Cybersicherheit eigentlich super, aber naja, Produkte oder was Anwendbares entstehen daraus zu wenig. Das soll jetzt eben sozusagen bei diesem Forschungswettbewerb besser laufen. Aber da bleibt eben so die Grundfrage hängen, Grundlagenforschung und Praxis, geht das eigentlich zusammen? Ne? Also ich habe die Expertinnen und Experten, also Matthias Fischer, Mirko Ross und Jana Dittmann, habe ich auf dem Symposium gefragt, wie sie denn diesen Forschungswettbewerb wahrgenommen haben. Ja, ob das für Forscher schwierig ist, innerhalb von einer bestimmten Zeit, einem halben Jahr, ein Jahr oder 3 Jahren etwas, ich sag mal, abzuliefern.
Wir wussten ja, auf was wir uns einlassen. Ne? Das war ja von vornherein transparent kommuniziert, dass das halt ein Jahr sein wird und dass es halt auch ein bisschen mehr Wettbewerbscharakter hat, was ja zumindest im Grundlagenforschungsbereich in Deutschland bisher nicht existiert. Ne? Das ist dann halt auch etwas, was die Cyberagentur vielleicht abhebt von dem Ganzen. Also wir wussten es, wir haben uns damit arrangiert und wir haben halt unsere Lösungen dafür gefunden. Ja.
Alle, die hier jetzt auf dem Podium sitzen, wissen, auf was sie sich einlassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier, schreibt mal was, ein Jahr, sondern wir wissen es, ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich zu schauen, kriegen wir mehr Mehrwert aus den Forschungsgeldern heraus? Das wäre jetzt für mal meine Frage, haben wir in dieses eine Euro, das wir in Forschung investiert haben, in 12 Monaten mehr Mehrwert bekommen wie bei anderen Programmen? Das wäre ja so eine interessante Frage. Also Mehrwert im Sinne von, was jetzt die Innovationshöhe anbelangt oder was nachher für diejenigen, die da im Publikum sitzen, die ja später vielleicht Stakeholder sind und die Ergebnisse auch nutzen können. Also kommt da schneller was dabei raus. Ich kann es nur sagen, wenn ich quasi bei uns blicke, wie jetzt bei uns, ich selber bin Reviewer in EU-Projekten, in nationalen Projekten. Also ich kenne alle diese Projekte und weiß, was nach einem bestimmten Zeitpunkt da als Output rauskommt. Und die sind in der Regel immer relativ lang, es gibt zwar periodische Reviews, ja, aber die laufen ja relativ lang mit einer Sicherheit, ich habe die Forschungsgelder am Ende delivered, also mit viel weniger Wettbewerb nachher während der Vergabe. Und ich gucke mir die Outputs an und ich schaue mir jetzt mal die Outputs jetzt hier an, der drei Teams nach den 12 Monaten, und ich bin begeistert, weil ich denke, also der Wettbewerb sorgt dafür, dass tatsächlich sehr schnell qualitativ hochwertiger Output geliefert wird. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, dann bestätigt sich der Ansatz, dass es von der Cyberagentur ein Weg ist, wie man Forschungsgelder auch anders investieren kann. So, darum geht es dann nachher.
Frau Dittmann?
Ja, ich wollte, also kann ich erst bei mich anschließen, und ich glaube, es ist eben auch eine Finanzierung, die, glaube ich, genau nicht EU-Netzwerking machen soll, ja. Und ich meine, da gibt es ja sozusagen Funding, sich wirklich in der EU zu vernetzen, unsere Stärken der EU auszuspielen oder Schwächen sozusagen zu Stärken umzuwandeln. Für mich war es wichtig, glaube ich, wer das mitmachen will, beziehungsweise auch als Filter zur Cyberagentur, zumindest für Universitäten ist natürlich, das sagte Matthias Fischer auch zu mir, dass er sagt, wir müssen eigentlich schon Spitze vorher gewesen sein. Ja, das heißt, sie holen das Letzte raus, was rauszuholen ist. Das muss man aber so sagen. Also sonst hätte man sich darauf gar nicht bewerben können, und das macht das, ja. Aber wenn es sozusagen von mir aus nicht zu 100% passt, würde ich nicht reingehen in so einen Call. Weil dann, außer ich würde meine Umfeld der Bewerber kennen und sehen, oh Gott, das sind ja noch umnachtete da. Kann man letztendlich dann mitspielen. Aber ja, man muss schwimmen können. Ich kann zum Glück gut schwimmen.
Sehr gut. Wir reden über Grundlagenforschung und wir reden über einen Wettbewerb. Passt das eigentlich zusammen aus einer ganz hohen Forschungsmeta-Perspektive? Ich glaube, vorhin hatten Sie Einstein oder Konrad Zuse oder Alan Turing erwähnt. Hätten die unter so einem Wettbewerb...
So, was Sie darauf anspielen. Also es ist tatsächlich etwas schwierig letztendlich als Einstein oder irgendjemand was durchgerechnet hat, dann brauchte der Ruhe, ja. Und er hat sich da auch ganz oft korrigiert, denke ich. Und das ist natürlich etwas lästig, wenn man dann alle 14 Tage rausgerissen wird aus seinem Rechenvorgang und muss reporten. Ja, da müsste so ein Halteschild geben, bin am Rechnen. Das gibt es natürlich nicht, soll da vielleicht auch nicht sein. Deshalb habe ich immer gesagt, also so ein klassischer Freier, der einfach denkt, ich muss jetzt hier irgendwie was Neues herleiten, da ist es wahrscheinlich ein bisschen hektisch.
Ich gehe mal kurz hier runter zu dem Dr. Gerald Walter von der Cyberagentur, denn Sie sind sozusagen der Coach, der Trainer, der Organisator sozusagen dieses Wettbewerbs, in dem diese drei Projekte sozusagen am Start sind. Wollen Sie uns kurz mal erzählen, warum ist es eigentlich wichtig, sowas in einem Wettbewerb erforschen zu lassen?
Die Cyberagentur verwendet ja Steuergelder beispielsweise, und aufgrund von den Erfahrungen, die wir auch in vielen anderen Forschungsvorhaben gesehen haben, stellt sich heraus, dass so eine Art von Wettbewerb, wo man vielleicht nicht von Anfang an für das ganze Projekt quasi das Geld bekommt, sondern wo man sich immer wieder messen muss an den anderen Ideen auch, dass man dort viel schneller auch wirklich in die Forschung reinkommt.
Und das hat auch gut funktioniert bis jetzt?
Ich würde sagen, ja. Also wir sind noch am Anfang natürlich, auch in dem Projekt, aber das hat schon sehr viel Aufmerksamkeit auch generiert und dient auch als Modell für weitere Vorhaben. Ja.
Ich habe noch mal so ein bisschen in der Ausschreibung gelesen, geblättert. Ziel war es da, neue Fähigkeiten für die operative Cybersicherheit zu entwickeln, um Behörden im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit in Deutschland auf zukünftige Bedrohungen im digitalen Raum vorzubereiten. Die Fähigkeiten konzentrieren sich auf 4 Säulen: Prävention, Detektion, Reaktion und Attribution der operativen Sicherheit. So, und diese Fähigkeiten sehen Sie schon am Horizont.
Wir bewegen uns ja hier in der Grundlagenforschung oder angewandten Grundlagenforschung. Die Cyberagentur darf bis zu einem sehr frühen Prototypen sozusagen das beauftragen. Und wir haben es ja auch gerade gehört, die Projekte haben ja jetzt gerade angefangen. Sie haben jetzt ein Jahr lang geforscht. Bei vielen wurde auch die Frage, am Anfang musste ja die Frage gestellt werden, kann das überhaupt funktionieren? Da gab es dann die Antwort, ja, das scheint schon theoretisch zu funktionieren. Das müssen wir aber natürlich jetzt noch in die Umsetzung bringen und das muss noch weiter erforscht werden. Nur weil es vielleicht auch theoretisch geht, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann praktisch auch die umgesetzt werden kann.
Ist ja ganz breit ausgeschrieben. Ich habe es mir hier gerade nochmal aufgeschrieben vorhin. Wie lassen sich sozusagen Schwachstellen identifizieren? Wie lassen die sich vielleicht schließen? Wie kann man Angreifer erkennen? Wie kann man Systeme härten? Ist das eigentlich nicht viel zu viel für so einen Forschungswettbewerb?
Es gibt ja auch viel Geld.
Okay.
Nee, also es ist natürlich eine Challenge, das alles abzudecken, aber gleichzeitig ist es halt auch eine Chance, ne? Weil man jetzt halt, also ich wollte so ein Projekt schon gerne schon vorher mal machen, aber das war durch die bestehenden Förderinstrumente halt auch ein bisschen beschränkt, ne? Da kann man nicht solche großen Projekte durchführen normalerweise. Also vielleicht noch auf EU-Ebene, ja, aber auf deutscher Ebene sehr schwer.
Also schon was Besonderes, so ein Forschungswettbewerb in Deutschland. Worüber wir auf dem Symposium auch diskutiert haben, ist die Frage, sind denn diese Forschungsansätze, sind die eigentlich die richtigen? Ja, also schaffen Systeme, die Systeme kritischer Infrastrukturen messen oder überwachen sollen, schaffen diese Systeme eigentlich nicht neue Einfallstore für Bedrohungen? Genau das habe ich auf dem Symposium Manuel Attuk gefragt. Er ist IT-Sicherheitsexperte und schreibt im Internet als Honkhase. Manchmal steht dann in seinen Posting sowas, Mensch, man müsste eigentlich alles abbrennen und neu bauen. Na, und Manuel Attuk, der war so, jo, ich sag mal, das kleine, aufgeregt hüpfende rosa Häschen auf dem Panel. Also ich habe ihn jedenfalls gefragt, ob neue Lösungen, die in Systeme reinschauen, sozusagen eher mehr Einfallstore bieten, durch die dann böswillige Akteure auch reingucken können.
Ja, nicht nur reingucken, sondern auch die Daten, die man rauszieht, halt missbrauchen, beziehungsweise mit den Daten sich entsprechende Angriffsmuster überlegen, wie ich ja dann Missbrauch betreibe. Auch Geheimdienste, die beispielsweise dann nicht die kritische Infrastruktur selbst angreifen, sondern den Dienstleister, der ja all die Daten da abgezogen hat regelmäßig. Das sind super große Risiken, worauf kaum jemand guckt und woran niemand denkt und sagt, naja, ich will die ja jetzt schützen, die geben mir mal alle ihre Daten und Details und dann mache ich da Schutzmaßnahmen und dabei reise ich selber riesengroße Scheunentore auf an Risiken.
Außer Herr Fischer, der guckt drauf. So,
also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass weniger Komplexität in kritischen Infrastrukturen gut ist. Ne? Ich würde da das Rad auch gerne zurückdrehen, aber das ist nicht die Realität. Also die Komplexität wird weiter ansteigen. Und deswegen brauchen wir Systeme, um diese Komplexität beherrschbar zu halten und um diese Komplexität zu überwachen. Und deswegen muss man da zusätzliche Dinge einbringen, natürlich wohl wissend, dass die selber zum Einfallstor werden können. Und das Buzzword an der Stelle ist so ein bisschen Zero Trust. Das ist natürlich so ein bisschen misleading, weil Zero Trust ist unmöglich. Ich brauche immer irgendwelche Vertrauensbeziehungen, ja, aber ich muss sie minimieren, auch in solchen Systemen. Und die Vertrauensbeziehung, die ich habe, muss ich zusätzlich unter Beobachtung stellen. Und dafür hilft halt zum Beispiel so ein System. Aber auch natürlich, diesem sollte man nicht komplett vertrauen.
Bei uns ist es so, dass es ja um Schadcode geht und mit verdeckten Funktionen und Wirkungsweisen. Und die beobachten wir eben gerade jetzt schon, versuchen die eigentlich zu pauschalisieren, dass es eben möglich wird, das so früh wie möglich schon zu erkennen, was jetzt durchs Raster fällt. Ich brauche deshalb eigentlich gar nicht so, wie ist die Anwendung davon? Letztendlich muss es jeder selber anwenden. Also durch das Open Source eigentlich, das, wir sind jetzt eine Uni, haben kein Businessmodell in dem Sinne. Für uns ist die Forschung das Wichtigste, dass wir sozusagen der Gesellschaft was zurückgeben. Und das versuchen wir zu tun, dass jeder diese Muster bei sich konfigurieren kann, um letztendlich so früh wie möglich in die Detektion und Abwehr oder auch Reaktion geht, ja.
Wir hatten ja hier heute auch so zwei so kleine Wände aufgebaut, wo die Menschen, die hier sind, auch so Stichworte ranpinnen konnten, ne? Welche Themen sie gerade beschäftigen, was so Herausforderungen sind. Und bei den Themen habe ich immer eine Handvoll abgeschrieben. Das geht gerade so ein bisschen schon auch so in die Richtung, Frau Dittmann, was Sie sagten, irgendwie Vertraulichkeit von Cloud-Diensten. Also kann ich als Betreiber kritischer Infrastruktur überhaupt eine Cloud benutzen?
Erstmal jetzt glaube ich, es gibt ein grundsätzliches Missverständnis zwischen der IT und der Sozialforschung, was der Begriff Vertrauen bedeutet. Also wenn wir in der IT über Vertrauen sprechen, dann reden wir oftmals über technische Systeme, Authentifizierung, Zero Trust, wie auch immer. Also eine technische Definition von Vertrauen. Aber eigentlich Vertrauen ist ja was anderes. Vertrauen basiert auf Erfahrung, Vertrauen basiert auf gute Referenzen und andere Themen. Und da haben wir erstmal ein grundlegendes Missverständnis, wenn ITler und vielleicht Sozialwissenschaftler miteinander sprechen. Und eigentlich, und das Schlimme ist, dass aus diesem Dilemma eben Unsicherheit entsteht und eben auch Sicherheitslücken. Ja, also die IT-Industrie kommt her und verkauft Zero Trust an Kunden. Ich kann Manuel verstehen, wenn er da regelmäßig den Hals kriegt, wenn er die Versprechungen sieht quasi, weil der Kunde dann plötzlich nicht sicherer wird, sondern halt einen zusätzlichen Angriffspunkt sich einfängt. Und was passiert, wenn das zentrale Vertrauenssystem kompromittiert wird und so weiter. Also das sind natürlich falsche Versprechungen, die IT-Industrie macht, weil sie den Begriff Vertrauen falsch verwendet.
Darf ich dabei eine Anmerkung machen? Ja. Also ja, stimme ich zu. Es geht aber noch einen Schritt weiter bei kritischen Infrastrukturen, denn die IT-Industrie hat nicht verstanden, was OT, Prozessautomatisierung, ist, was der Unterschied zwischen Security und Safety ist. Und Safety ist eine ganz andere Art von Vertrauen.
Richtig. Und auch die Frage, was bedeutet Resilienz beispielsweise und was sind andere Kriterien da? Vollkommen richtig. Also wir reden von der Situation eines grundsätzlichen Missverständnisses vielleicht der IT-Industrie mit den Playern. Und wo ich ebenfalls einhaken möchte, ist nochmal auch die Frage, weil wir es mit diesen, also ist jetzt die Cloud sicher, kann man der vertrauen? Eigentlich eine Frage, die nicht beantwortet werden kann. Aus IT-Sicht, aus sozialwissenschaftlicher Sicht gibt es vielleicht bestimmte Methoden, wie man es machen kann, aber hilft es uns weiter am Ende? Die Frage, warum Unternehmen oder Organisationen in die Cloud gehen, ist ja eine ökonomische Frage. Ja. Doch, weil bestimmte Manuel.
Es ist eine Werbefrage. Die Cloud-Anbieter haben einfach schön Marketing gemacht.
Ich will sagen,
Prozessautomatisierung wurde nicht dafür gebaut, dass es lokal betrieben wird und nicht im Internet.
Ja, aber Werbefrage und ökonomische Frage ist nicht. Werbung ist Teil der Ökonomie und des Kapitalismus und wie Systeme funktionieren. Und deswegen ist es eine ökonomische Frage, weil irgendjemand quasi gesagt hat: Hör zu, wenn du das in die Cloud packst, dann sparst du dir 2/3 deiner IT-Abteilung wäre eine Möglichkeit. Und dann gibt es halt quasi eine Abwägung zwischen Risiko und Kosten-Nutzen und wie auch immer, und dann schnappt halt da die Falle zu. Deswegen diese Fragestellung, vielen Dank, kann ich der Cloud vertrauen, kann man eben so nicht beantworten. Aber vielleicht war die Frage auch nicht richtig gestellt an der Stelle, vielleicht müssen wir die Frage anders stellen.
Das war jetzt an mich, auch in Ordnung. 42 ist ansonsten die Antwort, haben wir hier für den Podcast festgelegt. Was ich vorne von den Wänden auch noch mitgenommen habe, ist sowas wie Absicherung nicht patchbarer Systeme. Ich habe vorhin auch mit Leuten gesprochen, da ging es so ein bisschen drum, Krankenhäuser, MRT-System, Röntgensystem aus 1900, irgendwas mit Windows, noch was drauf. Ist das, also gibt es da eine Lösung für?
Also diese Legacy-Systeme tragen wir halt mit uns rum und es gibt keine guten Lösungen dafür. Ne? Und teilweise haben wir Legacy-Systeme im Einsatz, da leben noch nicht mal mehr die Entwickler. Ja, also wenn da irgendwie ein Problem auftritt, wird es sehr schwer, überhaupt noch den Quellcode zu finden, noch denjenigen, der das Ding irgendwie aufgesetzt hat. Und damit muss man leben, und das ist dann einfach ganz normales, ich würde sagen, Risk Assessment, dass man halt einschätzen muss, kann ich diese Lösung mit diesen Schwachstellen oder den gegebenen Rahmenbedingungen und vielleicht den Safeguards oder Gegenmaßnahmen, die ich da gerade schon einsetze, vielleicht betreiben oder nicht. Und in Krankenhäusern kommt man halt zum Schluss, wenn ich das System vielleicht vom offiziellen Netz trenne, schon. Und so auch in anderen kritischen Infrastrukturen.
Aus meiner Sicht nochmal argumentiert, also vielleicht überinterpretiere ich da auch, abbrennen und neu bauen wäre zu teuer.
Manchmal schon.
Das macht auch keinen Sinn.
Macht auch keinen Sinn.
Ja, da hätten wir einen ständigen Flächenbrand. Also funktioniert, also abbrennen, neubauen funktioniert nicht.
So, da bin ich jetzt beruhigt und froh, es wird nicht gezündelt bei der Cyberagentur. Denn natürlich klar, wie das bei Forschung nun mal so ist, es wird immer noch mehr Fragen geben, auf die Forscher eine Antwort haben wollen und man hat eine Lösung und stellt das dann trotzdem wieder in Frage. Das ist, glaube ich, ganz klassisch Forschung, eben auch bei Cybersicherheitsforschung zur kritischen Infrastruktur. Und ich habe dann die Runde auch nochmal gefragt, welche Forschungsfragen eigentlich noch fehlen. Und Matthias Fischer von der Uni Hamburg hat das als erstes geantwortet.
Also ich denke, das erste ist sicherlich die Datenmenge, weil wir ertrinken in Daten. Wir haben zu viele Daten, die wir erheben können und auch teilweise tun. Und damit muss man umgehen, einfach mit dieser riesigen Menge. Und dazu braucht man Automatisierung.
Umgehen im Sinne von Menge oder auch, was wir damit anstellen können?
Beides. Die Menge zum einen erstmal handhabbar zu machen und zum anderen das, was man damit anstellen kann. Also wie werte ich das automatisiert aus? Also wie finde ich den komplexen Angriff auf die kritische Infrastruktur in dieser riesigen Datenmenge? Und dieser Angriff kann sich locker über Wochen oder Monate erstrecken und die Angreifer gehen extrem vorsichtig vor. Also wie kann ich das große Puzzle des Angriffs zusammenpuzzeln aus den wenigen Indikatoren, die aus dieser Vielzahl an Daten tatsächlich rausfallen?
Noch eine Frage, die adressiert, gestellt werden muss?
Ich denke, selbst wenn ich es dann finde, heißt, wie gehe ich damit um? Wie mache ich das? Entferne ich das, ja? Und behalte trotzdem noch die operative, also den Service aufrecht, ja? Selbst so ein Herzschrittmacher. Wie kriege ich den aus meinem Herzen wieder raus und überlebe es sozusagen? Also das sind ja Fragen, die da sind, ja.
Manuel, hast du noch eine Frage, die noch gestellt werden muss, die Forschung sozusagen noch angehen muss?
Ja, für sich sind alle Fragen schon tausendfach besprochen. Man müsste nur mal umsetzen. Das ist immer Awareness-Diskussion. Ich sage dazu immer, machen ist wie dran denken, nur krasser. Wir brauchen keine Stuhlkreise und Lagepläne, sondern wir brauchen Umsetzung.
Das muss jemand machen, Personal, was wir nicht haben irgendwie. Ne?
Na, beim Personal hatte doch gesagt, wir bräuchten Bildungspolitik, die das Ganze mal adressiert. Jeder versteht was anderes unter Informatik. Ich würde sogar weitergehen und sagen, es muss nicht ein Pflichtfach Informatik überall geben, sondern die muss überall rein integriert werden. Die digitale Souveränität entsteht nicht durch ein Wunder oder durch KI, sondern dadurch, dass wir den Leuten das Wissen vermitteln. Und das Wissen wird nicht ausreichend vermittelt. Und dann haben wir eben Leute auf den Entscheiderebenen, die auf dem digitalen Kompetenzniveau auf Höhe eines Faxgeräts sind und sich dann eben von diesen ganzen Glitzer-Hypes blenden lassen oder sich die Werbung anhören und sagen, oh, das klingt toll, das müssen wir kaufen. Und das wird aber keine Lösung bringen, weil das Know-how, wie man eine Fabrikfertigungsanlage, eine Prozessautomatisierung betreibt, kann man einfach nicht vollständig automatisieren. Da müssen schon kluge Köpfe hinter und die müssen verstehen, was sie da tun.
Das mit dem Faxgerät habe ich schon mal von irgendwem gehört, Manuel. Das warst du.
Ja.
Hast du noch? Nein, ich gehe gerne in die Kabel mit rein und natürlich geht es darum, wie wir das wissen, also Daten haben wir genug, ja? Wie packen wir aus den Daten eigentlich das richtige Wissen raus, wie machen wir die richtigen Schlüsse. Gesunder Menschenverstand ist wichtig, dennoch sehen wir auch, dass, und ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Forschungsfeld, wo man sagen kann, okay, wie kann KI und andere neue Methoden da eine Verbesserung führen. Damit einhergehen gleich neue Forschungsfragen, wie kann ich verhindern, dass ich da die falschen Schlüsse daraus ziehe und quasi in die falsche Richtung renne. Und was mich auch besonders natürlich auch besorgt, auch für uns im Projekt, wie verhindere ich zum Beispiel Dual-Use an der Stelle? Also wenn wir tolle Systeme bereitstellen, die für mehr Sicherheit sorgen und Antworten zu mehr Sicherheit liefern, können wir nicht davon ausgehen, dass es nur die Guten sind, die diese Fragen stellen, sondern wir bieten auch Technologie, die sagen kann, okay, hier ist die Unsicherheit und wir könnten damit auch quasi die Angreiferindustrie nochmal zu mehr Automatisierung verhelfen. Das sind wichtige Fragen und die muss man adressieren. Wir haben das beispielsweise im Mantra-Projekt über ein Ethikboard, wo tatsächlich nochmal Ethiker mit drin sitzen als externe Referenzen und das hilft sehr gut, weil man eben genau über solche Fragestellungen dann auch da diskutieren kann.
Mirko Ross von der Firma Eswin. Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Ganz zum Ende auf dem Symposium oder auf dem Panel vom Symposium habe ich da alle mal gefragt, würden Sie das eigentlich genauso wieder machen, wie Sie es die letzten Jahre gemacht haben? Ne, Gerald Walter von der Cyberagentur also, würde er den Forschungswettbewerb wieder genauso organisieren und aufbauen? Und Jana Dittmann von der Uni Magdeburg und Matthias Fischer von der Uni Hamburg, würden Sie mit all dem Wissen, was Sie jetzt sozusagen im Forschungswettbewerb, wie der organisiert wurde und so, mit all dem Wissen, würden Sie wieder daran teilnehmen?
Ich glaube, das war schon alles die richtigen Entscheidungen, die wir auch getroffen haben. Wir sind ja noch jung. Also das ist das allererste Projekt, wo wir tatsächlich mal von so einer Forschungsphase, einer Forschungsphase so wirklich drin waren und die, wo die Forschungsphase jetzt vorbei ist und jetzt auch das reduziert wird in der Anzahl der Teilnehmer. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann muss man natürlich mal das abwiegen. Was hat denn bei euch gut funktioniert, was hat bei euch gut funktioniert? Die sind ja alle nicht alle, die sind immer wieder ein bisschen bei uns ein bisschen anders, auch die Ausschreibung, das sieht man auch. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen ein Jein. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das so zu machen. Und da stehe ich auch voll dahinter. Wenn ich das nächste Große angehe, werde ich mir nochmal genau überlegen, ob ich es noch mit den Phasen genauso mache. Aber ich glaube, auch wenn ich eure Probleme sehe, ich glaube, ich würde trotzdem sein Ja nehmen.
Und an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit dem Wissen heute, Sie würden sich auch genauso wieder dran beteiligen?
Ja, also eindeutiges Ja. Ich finde diese wettbewerbsorientierte Art unheimlich befruchtend und deswegen eindeutig Ja.
Ich warte auf ein deutliches Ja oder auf ein deutliches Nein oder ein Nein.
Der Kanzler ist überzeugt und erkennt das Instrument. Klarer Vorteil. Ja. Das Einzige, was ich eben anpassen würde, sind manchmal ein bisschen Zeitlinien, ja, dass man den Mitarbeitern eher klar kommunizieren kann, ja, es geht weiter, ja, müssen sich nicht umorientieren. Da kann man sicherlich nochmal dran feilen, dass man eben dem Mitarbeiter, den Jungforschern, den Nachwuchs doch mehr Planungssicherheit gibt, weil wir sind immer im prekären Arbeitssituationsbereich und die jungen Leute, die haben noch früher Familie, als man denkt mittlerweile. Ja. Und dann wollen die gewisse Sicherheiten haben, die wollen auch einen Kredit nehmen, ja, und kriegen einfach keinen, weil sie keinen Vertrag haben. Da kann man schon nochmal, denke ich, etwas nachfeilen, aber ansonsten sind wir da zufrieden.
Also ja, die bessere Planungssicherheit für Nachwuchswissenschaftlerinnen ist das größte Problem. Ansonsten habe ich auch wenig zu bemängeln. Also ich habe in dem Jahr viel gelernt und nehme das auch mit, auch in weitere Projekte und hoffentlich in die nächste Phase.
Vielen Dank an Jana Dittmann von der Universität Magdeburg. Vielen Dank an Matthias Fischer von der Uni Hamburg. Vielen Dank Mirk Ross von der Firma Elson aus Stuttgart. Und vielen Dank an Hong Hase Manuel Artuk. Alles Gute und vergessen Sie Ihr Handtuch nicht. Das war die zweite Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Eine etwas andere Folge in diesem Podcast, in dem wir normalerweise Gäste der Cyberagentur und Expertinnen und Experten von außerhalb haben. Mein Name ist Marcel Roth und zum Ende fehlt natürlich noch, wie es da jetzt im Forschungswettbewerb zur kritischen Infrastruktur weitergeht. Die Projekte Attribut von Jana Dittmann von der Uni Magdeburg und Sovereign von Matthias Fischer von der Uni Hamburg, die sind in der nächsten Runde. Sie haben jetzt 3 Jahre lang Zeit, weiterzuforschen. Insgesamt stehen dafür jetzt 20 Millionen Euro bereit. So sieht's aus in dem Projekt. Und wenn ihr Fragen zu unserem Projekt oder zum Podcast oder zur Cyberagentur habt, Ideen, Kritik oder Lob, immer her damit. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@cyberagentur.de. Und in den Shownotes, da steht auch eine Nummer, bei der ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen könnt, also so eine Mailbox. Und euch zu hören, ist ja durchaus sinnvoll in so einem Podcast. Also, im November die nächste Folge. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Mein Name ist Roman Bansen. Ich leite bei der Cyberagentur das Referat für Quantentechnologien. Dort beschäftigen wir uns mit allem, was irgendwie an Quantentechnologien interessant sein könnte für uns. Also das ist Quantencomputing natürlich, aber auch Quantenkommunikation, Quantensensorik, Quantenalgorithmen, Hardware-Seite, Software-Seite. Also wir schauen uns das an, wir analysieren das, gucken uns an, wozu wir da am ehesten vielleicht eine Nische finden, in die wir reingehen wollen und dazu ein Projekt machen wollen. Und aktuell haben wir gerade ein Projekt gestartet zum Thema mobiler Quantencomputer. Wir wollen also einen mobilen Quantencomputer bauen und gleichzeitig läuft gerade ein zweites Projekt. Da geht es um Seitenkanalangriffe auf Computerchips mit Hilfe von Quantensensorik.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.